Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Guten Tag, Herr Rietig. Wir sprechen heute über die Vorwürfe, die gegen Sie seit Ende Februar erhoben worden sind. Insgesamt sind es ja 28 Vorwürfe, ganz konkret aus der Kreisverwaltung. Welche von denen liegen Ihnen denn konkret vor?
Ja, guten Tag, Herr Mader. Ich freue mich, dass Sie zu diesem Interview bereit sind. Mir liegen ein Schreiben vor an den Kreistag sowie ein Schreiben an das Innenministerium von 16 Unterzeichnern. Beim Innenministerium gibt es offenbar eine Akte mit 700 Seiten, die ich nach wie vor nicht kenne.
Was von den Inhalten, die aus der Akte über die Presse in die allgemeine Bevölkerung, auch in Ihren Umkreis gelangt sind. Konnten Sie denn nachvollziehen als Dinge, die im Kreishaus schon mal thematisiert worden sind?
Diese Vorwürfe, die da in dem Schreiben an das Innenministerium zusammengefasst werden, die sind wirklich gravierend. Und ich habe sie mir sehr detailliert angeguckt. Ich kann alle Vorwürfe widerlegen.
Welchen sehen Sie denn als den gravierendsten an?
Es sind alle gravierend und alle schaden mir maximal. Und deswegen beschäftigen mich diese Vorwürfe auch menschlich sehr, weil ich sie für unbegründet halte.
Sie haben angesprochen, dass Sie alle Vorwürfe widerlegen können. Auf was stützen Sie sich denn bei diesen Widerlegungen? Sind das interne E-Mails, sind das Akten, sind das persönliche Gespräche? Gibt es da Zeugen?
Wenn ich der Annahme folge, dass die Presse die 700 Seiten kennt und ausgewertet hat, dann muss ich davon ausgehen, dass das, was die Presse geschrieben hat, nicht der Wirklichkeit, der Tatsachenlage entspricht. Ich habe E-Mails, Beweise, Gutachten, die anderes aussagen und zu anderen Schlüssen kommen. Und die habe ich auch schon teilweise dem Innenministerium zur Verfügung gestellt.
Gab es da vom Innenministerium auch schon eine Rückmeldung oder eine Tendenz gegenüber von Ihnen, gegenüber Sie, wie da der weitere Verfahrensstand ist oder wie man mit Ihren, ich sag mal, eingereichten Unterlagen umgehen wird?
Letzte Woche wurde mir Akteneinsicht zugesagt. Die Akteneinsicht habe ich bis heute nicht erhalten.
Akteneinsicht ist ein Thema, was auch den Kreistag momentan sehr beschäftigt. Da gibt es ja auch widersprüchliche Aussagen. Das Innenministerium sagt laut NDR, dass dem Kreistag das nicht möglich ist, Akteneinsicht zu nehmen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird es für die Kreistagsmitglieder möglich sein, dass man auch auf der Grundlage, die der Presse vorliegt, Entscheidungen treffen kann?
Der Kreistag hat grundsätzlich die Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen. Dafür muss er einen Beschluss fassen. Nach meinem Kenntnisstand ist das nächsten Dienstag in der Kreistagssitzung beabsichtigt. Das Innenministerium hat dann eine Entscheidung dazu zu treffen und müsste dem Kreistag Akteneinsicht gewähren.
Wir gehen auch noch mal auf das eingeleitete Disziplinarverfahren ein. Das kommt ja von Ihnen selbst, ist jetzt Pi mal Daumen etwas über eine Woche her, dass Sie das angestrebt haben. Wie ist denn da der Ablauf? Wie läuft sowas ab? Was für Bewegung gibt es da im Hintergrund oder in den Behörden?
Ich habe das Disziplinarverfahren gegen mich selbst eingeleitet, weil ich ein maximales Interesse daran habe, dass diese Vorwürfe aufgeklärt werden und vor allem auch, dass sie zügig aufgeklärt werden. Und ich warte jetzt jeden Tag auf Rückmeldung aus Hannover.
Zügig aufklären, ist das, wir reden über 700 Seiten. Wie schnell halten Sie sowas für möglich? Weil es könnte ja dann auch noch für Sie persönlich, zum einen über das Amt, was Sie jetzt ausführen, dann auch noch relevant werden, weil es ja auch Anträge gibt, dass Sie das Amt ruhen lassen sollen.
Aus meiner Sicht werfen die wenigsten dieser Vorwürfe so viele Fragen auf, dass man dafür lange benötigt, um sie zu prüfen. Deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, dass ich diese Vorwürfe auch schnell aufklären lasse. Daran habe ich ein großes Interesse und werde, wo es mir möglich ist, daran mitwirken.
Wie sind die typischen Schritte, die das Innenministerium geht? Werden Sie dann da nochmal befragt zu allen Vorwürfen? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst einleitet?
Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren und da gilt der Grundsatz, dass dem Beschuldigten auch eine Anhörung gewährt werden muss. Und es gilt in unserem Rechtsstaat der Grundsatz, dass diejenigen, die andere beschuldigen, nachweisen müssen, dass er auch Schuld hat und nicht der, der beschuldigt ist, seine Unschuld beweisen muss.
Sie haben schon über Ihre Motive gesprochen, dass Sie maximale Aufklärung dahingehend wollen, weil Sie sauber aus der Sache rausgehen wollen. Gibt es da noch weitere Motive, die bei Ihnen persönlich sind, wieso Sie das Disziplinarverfahren eingeleitet haben?
Also ich bin in die SPD eingetreten, weil mir Gerechtigkeit extrem wichtig ist und ich den Eindruck habe, dass mir genau das gerade nicht widerfährt.
Den Umgang mit Ihrer Partei, den sprechen Sie ja jetzt von sich aus an, dann gehen wir gerne auf das Thema nochmal ein. Die SPD ist ja jetzt auch, ich nenne es mal eine der Parteien, die federführend dafür sorgen möchte, durch einen Antrag bei der nächsten Kreistagssitzung am Dienstag, dass Sie Ihr Amt ruhen lassen. Wie war das denn innerparteilich? Wurde Ihnen das relativ schnell klar gemacht, dass Sie auch als Kandidat zurücktreten sollen und dann auch das Amt ruhen lassen, oder war das ein Prozess, in dem es auch viele Fürsprecher gab?
Die Kreistagssitzung am kommenden Dienstag wird sich ja mit der Frage befassen, ob ich mein Amt vorübergehend nicht mehr ausüben darf. Und dieser Diskussion möchte ich auch nicht vorgreifen. Ich selbst habe, das will ich nochmal ausdrücklich betonen, ein maximales Interesse an einer Aufklärung. Und all diejenigen, die das unterstützen, die werde ich dabei unterstützen.
Sie haben in einem Statement gesagt, was ungefähr einen Tag nach den Vorwürfen, nachdem die publik geworden sind, von Ihnen auf Social Media, auf Instagram veröffentlicht worden sind, wurde, dass Sie ein fordernder Chef sind. Was meinen Sie denn damit und auf welche Bezüge in den Vorwürfen spielen Sie da konkret an?
Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Im Wahlkampf 2021 wurde ich am häufigsten auf das Thema Bauen angesprochen. Die Kritik war, dass die Baugenehmigung zu lange dauert, dass das Bauamt nicht kooperativ ist und so weiter und so weiter. Und nach der Wahl habe ich mich hingesetzt, wir haben die Führungsmannschaft ausgewechselt, wir haben neue Mitarbeiter eingestellt, wir haben viele Veränderungen vorangetrieben. Und wir haben von 1000 unbearbeiteten Bauanträgen, die zu Beginn meiner Amtszeit rumlagen, einen riesigen Rückstau abgearbeitet. Das ist, wie ich finde, in großen Teilen auch ein Erfolg. Und dieser Erfolg, den habe ich maßgeblich vorangetrieben. Ich rede mit den Mitarbeitern, ich spreche mit ihnen, ich frage nach, wo ich Hilfestellung geben kann. Ich treffe auch Entscheidungen selber, denn Mitarbeiter wollen sich an manchen Stellen auch über ihren Chef abgesichert wissen. Und dafür stehe ich zur Verfügung, dafür trage ich die Verantwortung. Und im Gegenzug erwarte ich natürlich, dass die Mitarbeiter auch bereit sind zu Veränderungen, diese mitgestalten, dass sie eine Lösungsorientierung und Bürgernähe an den Tag legen. Und dafür bin ich auch gewählt worden, dafür bin ich Landrat des Landkreises Göttingen.
Sie sprechen den Bereich Bauen an. Wie ist denn da das Verhältnis gekippt?
Die Frage zielt ja darauf ab, ob ich irgendwie was geahnt habe oder ob es im Vorfeld schon irgendwelche Probleme gab oder Anzeichen, dass eine solche Reaktion, wie sich an die Aufsichts- und Disziplinarbehörde zu wenden, an das Innenministerium zu wenden, dass die absehbar war. Und da kann ich nur sagen, nein, dafür gab es keine Anzeichen. Es gab weder eine Thematisierung im Kreistag noch im Kreisausschuss. Es gab ungehinderten Zugang der Dezernenten beispielsweise jederzeit zu den Fraktionen. Auch darüber ist nichts bekannt. Wir haben sogar einen Gesamtpersonalrat und zwei örtliche Personalräte, die unabhängig arbeiten und vertrauensvoll sind und die man ansprechen kann. Ich habe zu keinem Zeitpunkt da wahrgenommen, dass es diese Probleme gibt und dass diese Probleme auf den Tisch gebracht werden. Mich hat auch niemand angesprochen. Und ich halte das auch für absolut glaubwürdig, dass auch der ganze Kreistag mit einer Ausnahme im Vorfeld von diesen Dingen nichts wusste und deswegen auch völlig überrascht war.
Wer ist die Ausnahme?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Sie haben mehr oder minder schon anklingen lassen, dass das Verhältnis zum Rest der Führungsmannschaft, also den drei Dezernenten, derzeit auch erkaltet ist. Wie hat sich denn die Arbeit in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, ich sag mal, gestaltet? War das für Sie normal oder gab es da Schwingungen, die zu vernehmen waren, die in eine schlechte Richtung gelaufen sind?
Um mit der letzten Frage zu beginnen, wie gesagt, ich habe keine Anhaltspunkte gehabt, dass ein solches Vorgehen in der Form erfolgt. Was das Thema angeht, was am 23. Februar passiert ist, dass sich die Führungskräfte an das Innenministerium gewendet haben. Da sage ich, das ist die Vergangenheit. Und diese Vergangenheit wird jetzt aufgearbeitet im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Mir ist jetzt der Blick nach vorne wichtig. Also wie arbeiten wir zusammen? Wir sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Wir sind Beamtinnen und Beamten. Wir haben eine Dienstpflicht. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch von uns. Und ich kann sagen, aktuell die Zusammenarbeit läuft sachlich und professionell. Und wir machen weiterhin Termine, weiterhin Besprechungen, weiterhin Gespräche. Die Bürger merken auch nach außen nichts. Es können weiterhin Autos zugelassen werden, Anträge gestellt werden. Und das ist unglaublich wichtig. Und das verbuche ich unter Professionalität.
Es gab oder gibt Berichte, dass Sie vorhatten, im Landkreis, wenn Sie weiter gewählt worden sind oder als Landrat weitermachen dürfen, vor großen Umstrukturierungen stehen, die auch demografischer Natur sind, weil viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen. Wie viel ist da denn im Kreishaus schon bekannt gewesen und war das so eine Sache, wo man sagt, da gab es Widerstände?
Dass wir uns verändern und weiterentwickeln müssen, steht ja außer Frage. Allein der demografische Wandel. Uns werden in den nächsten Jahren viele, viele Mitarbeiter verlassen. Wir brauchen die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, auch in der Kreisverwaltung, um die Aufgaben zu bewältigen. Wir brauchen auch künstliche Intelligenz beispielsweise. Wir brauchen bei diesen Punkten Veränderungsbereitschaft und wir brauchen Veränderungen. Und da können wir auch nicht sagen, dass wir nicht über alle Ebenen sprechen. Und wir haben auch über alle Ebenen gesprochen. Jedenfalls, ich habe mir Gedanken gemacht. Und ja, es gab Pläne zur Umstrukturierung. Und ja, sie sind den Führungskräften bekannt.
Sind Sie, um ganz konkret zu fragen, glauben Sie, dass die Umstrukturierungspläne ein Grund sind oder mit ein Grund für die 16 unterzeichnenden Personen?
Ist es eine Mutmaßung, die ich nicht auflösen kann? Ich habe mich aber schon gefragt, wie können Menschen, mit denen ich auch sonst überhaupt gar keine Probleme verbunden habe, wie können Menschen ein solches Schreiben, 700 Seiten Akten zusammentragen und ein solches Schreiben mit 28 Vorwürfen unterschreiben, die sie wahrscheinlich noch nicht mal selbst geprüft haben alle. Und deswegen ist es zwar nur eine Mutmaßung, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Umstrukturierungen auch dazu geführt haben und ein Motiv sein können. Was waren das für Umstrukturierungen? Ich habe im letzten Jahr November Gespräche auch mit der CDU geführt, da war auch die SPD beteiligt, über die Frage, wie arbeiten wir zusammen? Eine mögliche Zusammenarbeit nach der nächsten Kommunalwahl. Und da war das Thema auch, wo können wir einsparen? Wir müssen sparen, den Bürger weiter belasten ist keine Option. Und da war auch die Frage, wie sparen wir? Und ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass wir pauschal im Personal sparen, weil wenn man pauschal im Personal spart, trifft das die Sachbearbeiter und die sind ohnehin hochbelastet an vielen Stellen. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir uns die Führungsebenen anschauen. Wir haben 2000 Beschäftigte, 114 Führungskräfte und ich bin der Auffassung und war auch der Auffassung, dass wir die Ebene der Fachbereichsleitung, das ist die Ebene direkt unterhalb der Dezernate, uns genau anschauen müssen und eventuell auch einsparen müssen.
Die Ebene der Fachbereichsleitung, das sind ja relativ viele von den 16 Unterzeichnern. Denen war das auch so bekannt?
Ich weiß, dass die Fachbereichsleitungen darüber Bescheid wissen. Und wer sich das Organigramm der Kreisverwaltung anguckt, das öffentlich zugänglich ist, wird feststellen, dass es 3 Dezernate gibt und in diesen Dezernaten insgesamt 13 Fachbereichsleiter verortet sind.
Wie viel Geld hätten Sie denn da eingespart, wenn die Fachbereichsleiter also weg wären?
Das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, sich das genau anzuschauen, dafür erst die Ideen zu entwickeln. Wobei der entscheidende Punkt wäre ja gewesen, wie geht es nach der Wahl weiter? Und darauf hätte man sich vorbereiten müssen.
Jetzt sind das aber auch die Fachbereichsleitung Menschen, die wahrscheinlich unter Umständen schon lange Jahre beim Landkreis arbeiten. Die aufs Abstellgleis zu schieben, sage ich jetzt mal ganz bitterböse, ist natürlich auch dann geringe Wertschätzung. Wie wäre es denn mit denen weitergegangen? Hätten die andere Tätigkeiten im Kreishaus bekommen, die für sie attraktiv gewesen wären?
Also Umstrukturierung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger vorzunehmen, bedeutet nicht, auf der anderen Seite den Mitarbeitern keine Wertschätzung gegenüberzubringen. Es ist einfach so, dass wir als Kreisverwaltung 10 Jahre nach der Kreisfusion uns auch selbst hinterfragen müssen, sind die Strukturen zeitgemäß? Und 5 Führungsebenen mit 114 Führungskräften bei 2000 Beschäftigten finde ich nicht mehr zeitgemäß. Und die andere Frage ist, wie kann man es wertschätzend organisieren, diesen Umbau zu gestalten? Und da gibt es ja Menschen, die Fachbereichsleiter, die in den nächsten Jahren ausscheiden, weil sie in Rente gehen, in Pension gehen. Es gibt auch Fachbereichsleiter, die nicht ausscheiden. Und ich sage, und das habe ich immer getan, wir können es uns als Kreisverwaltung nicht leisten, auch nur eine oder einen Mitarbeiter zu verlieren, weil wir nach wie vor auch unbesetzte Stellen haben. Und da werden Lösungen gefunden worden. Man muss sie nur finden und suchen und sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen.
Es ist ja immer die Rede davon, auch über diverse Schriftstücke in der Presse oder, oder über Medienartikel, dass es jetzt 55 Unterzeichner gäbe oder Sympathisanten, die den 16 Unterzeichnern ja einer ähnlichen oder gleichen Meinung sind. Haben Sie aus der Kreisverwaltung, aus der Führungsebene oder von den Mitarbeitern auch persönlichen oder direkten Zuspruch erhalten?
Ja, den habe ich erhalten, aber ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass die, die es unterschrieben haben oder die, die es nicht unterschreiben wollen, jetzt in der Kreisverwaltung herumlaufen und versuchen, Stimmung zu machen. Das schadet am Ende nur der Kreisverwaltung insgesamt und am Ende auch den Bürgerinnen und Bürgern. Das nehme ich aber im Übrigen auch gar nicht wahr. Ich nehme die Mitarbeiter jetzt sehr besonnen wahr. Es ist eine unangenehme Situation für viele. Ich habe sie nicht herbeigeführt. Ich könnte mir auch Schöneres vorstellen, aber wir arbeiten weiterhin professionell zusammen. Das erwarte ich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Blicken wir mal auf die Auswirkungen, die das auf Ihr persönliches Umfeld hatte. Ich meine, Sie sind ja, wenn wir uns angucken, wir nehmen mal den 20. Februar, haben Sie sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie Sie sich der SPD präsentieren können. Wie nehmen Sie so die Einschnitte, die Sie jetzt dadurch haben, im persönlichen Umfeld wahr? Gibt es da schon Konsequenzen?
Ich wurde von vielen gefragt, was ich zu diesem Zeitpunkt der Veröffentlichung sage. Und ich glaube, der Zeitpunkt 2 Wochen vor meiner Nominierung, der spricht einfach für sich. Aber wie es jetzt ja persönlich geht, ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich zeige das selten. Aber ich merke das, was es mit mir macht, und ich merke auch vor allem, wie sehr das meine Familie unter Druck setzt. Und das ist schon, das können Sie nicht in Worte beschreiben, wenn der Sohn auf den Vater angesprochen wird, wenn die Partnerin auf diese mediale Berichterstattung angesprochen wird und dass dort gesagt wird, es gelte die Unschuldsvermutung angesichts der Tatsache, wie viel schmutzige und unreine Wäsche in den Medien gewaschen wird, wirkt das in manchen Zeitungen tatsächlich nur wie ein Lippenbekenntnis. Aber es ist schwer auszuhalten, und daraus ziehe ich aber auch für mich die Kraft weiterzumachen und zu kämpfen und für Gerechtigkeit zu sorgen.
Es ist ja, hat ja auch eventuell alles eine strafrechtliche Situation oder eine strafrechtliche Relevanz. Die Staatsanwaltschaft, die hat ja in Einzelfällen schon Ermittlungen aufgenommen. Lutz Renneberg hat ja auch Anzeige erstattet, Strafanzeige, mehrere meiner Meinung nach. Und liegt denn gegen Sie persönlich irgendein Strafantrag vor, oder ist das alles momentan nur, was intern im Kreishaus bzw. im Innenministerium lanciert?
Von einem Strafantrag gegen mich weiß ich nichts. Ich müsste es wissen, weil die Staatsanwaltschaft mich anschreiben, mich darüber informieren müsste. Auch ein Disziplinarverfahren beim Innenministerium gibt es ja nicht. Deswegen habe ich selbst eins beantragt, um es jetzt ins Rollen zu bringen, das Verfahren. Und ansonsten ist das der aktuelle Stand. Und ich erwarte und hoffe, dass die Klärung dieser Vorwürfe schnellstmöglich und umfassend erfolgt.
Wenn wir uns jetzt auf die, ich nenne es mal, die unmittelbare kommende Woche uns anschauen, haben Sie Erwartungen an diese, und wenn ja, welche?
Ich würde die Frage vielleicht etwas für mich umformulieren. Ich habe mir auch ganz, ganz lange Gedanken gemacht, was aus der jetzigen Situation heraus zu lernen ist. Ich glaube, dass wir in der Kreisverwaltung in der Zukunft 2 Dinge nicht gebrauchen können. Erstens, das Gefühl, Angst zu haben, wenn man etwas sagen möchte. Und zweitens, zu behaupten hinterher, man hätte Angst gehabt und deshalb nichts gesagt. Und ich glaube, dafür brauchen wir in Zukunft ich will das mal nennen, eine gesunde Misstrauenskultur. Also auch ein bisschen Misstrauen, das Raum schafft und Möglichkeiten eröffnet, in einem geschützten Rahmen Unwohlsein und Punkte anzusprechen, mit denen man sich nicht gut fühlt. Und das muss ritualisiert werden, da muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass nicht der Eindruck von Angst entsteht, aber auch niemand am Ende sagen kann, er hätte nicht die Möglichkeit gehabt. Und da finde ich vor allem, der Kreisausschuss hat da eine enorme Bedeutung, denn dort sitzen die politischen Vertreter nicht öffentlich zusammen. Und in diesem Kreisausschuss, den hätte ich im Nachhinein viel öfter und viel umfassender einbinden müssen. Und das werde ich in Zukunft tun, das habe ich auch schon entschieden. Und es gibt auch so Vorschläge, wie eine Ombudsstelle einzurichten, auch die finde ich gut. Wichtig ist, eine Kultur zu etablieren, bei der niemand sagen kann, ich kann aus Angst nichts sagen, und bei der aber auch niemand hinterher sagen kann, er hätte aus Angst nichts sagen wollen.
Die Kultur, bei der man aus Angst nichts sagen kann, die ist ja auch dann in mehreren Medien immer mal wieder vorgekommen, auch aus dem Kreishaus ging es dann in die Richtung und wurde gerne als Zitat verwendet. Haben Sie sowas im Kreishaus wahrgenommen vorher?
Nein, habe ich nicht wahrgenommen. Es gibt bei Beamten die Pflicht zu remonstrieren. Das bedeutet, wenn sie vom Vorgesetzten eine Weisung erhalten, die sie für rechtswidrig halten, dann sind sie aufgefordert, dem Vorgesetzten das mitzuteilen. Und wenn der Vorgesetzte trotzdem diese Weisung erteilt, dann müssen sie, und sie können sich das nicht aussuchen, ob sie das tun, sie müssen zum nächsthöheren Vorgesetzten gehen. Und wenn der die Entscheidung bestätigt, sind sie komplett als Beamter aus der Verantwortung raus, müssen aber die Entscheidung umsetzen. Und diese Remonstrationspflicht, die gibt es. Und die habe ich auch, das kann ich beweisen, ermuntert wahrzunehmen. Und wenn sie nicht wahrgenommen wird und ja, diese Ermunterung nicht als ernsthaft aufgefasst wird, das war mir nicht bekannt. Das muss ich sagen, wie gesagt, erschüttert mich auch, dass andere das so behaupten, es sei so gewesen. Und deshalb brauchen wir diesen Zweiklang. Erstens, wir brauchen eine Kultur, in der man keine Angst hat, etwas zu sagen. Und zweitens, wir brauchen aber auch eine Kultur, da meine ich gesundes Misstrauen, dass es einen Raum gibt, wo Leute direkt aufgefordert werden, etwas zu sagen und hinterher nicht einfach so behaupten können, sie hätten Angst gehabt und das als Schutzbehauptung verwenden.
Also auf die Remonstrationspflicht, auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Es liegt Ihnen also keiner der Fälle vor, wo irgendjemand in Remonstration gegangen ist und eine höhere Ebene dann für Sie entschieden hat und den Mitarbeiter ermöglicht hat, eine Entscheidung durchzusetzen.
Genau, das ist korrekt. In diesem Fall hätte der Kreisausschuss über eine Entscheidung von mir befinden müssen und das hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden, gab keinen einzigen Fall.